Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute im Quicksilver-Buchclub. Es gibt einen spoilerfreien Teil. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann höre jetzt zu, ob das Buch was für dich wäre. Und danach werden wir nochmal ganz laut und deutlich warnen, ob es Spoiler gibt und werden dann in die Details gehen. In die juicy Details.
Die juicy Details von
Juicy
Quicksilver.
Details.
Da gibt es ein paar juicy Details, ne?
Ja, ich freue mich richtig. Die
Ja,
letzten Tage sahen so aus, dass ich Panik geschoben habe, weil ich das Buch vor anderthalb Jahren gelesen habe und nicht sicher war, ob ich bereit bin für Brimstone. Und Mona so lieb war, mir jedes Detail in Sprachnachrichten zu erzählen. Und ich habe stundenlang Sprachnachrichten gehört und das war ganz toll. Das ist auch richtig toll, dass du dir die Zeit nimmst beim Lesen, mir so viel Update zu schicken. Ich weiß, manchmal muss es auch raus einfach, dass du
ja.
sagst, das muss ich jetzt teilen.
Ich bin einfach froh, dass es jemanden gibt, der sich diese Dinge anhört. Ich muss das irgendjemandem erzählen und ich bin sehr froh, dass ich dich gefunden habe, die sich das anhören. Weil ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde. Ich sitze eh schon auf der Couch und habe immer irgendwelche, oh mein Gott, oh nein, und Hände über dem Kopf zusammenschlagen und irgendwas laut sagen. Und mein Freund da ist, der sitzt immer so weit weg zum Glück, dass der das normalerweise gar nicht mehr hört. Und wenn, guckt er so, hast du mit mir geredet? So, nee, nee, ist nur das Buch.
Ich habe ja früher auch wirklich stundenlang Podcasts gehört und immer nach Podcast-Folgen gesucht zu den Büchern, die ich gerade gelesen habe und toll fand, weil ich auch niemanden hatte, mit dem ich es teilen konnte.
Ja.
Das hat sich ja ein Glück geändert.
Ja.
Oh ja.
Und weil das nicht reicht, tragen wir das jetzt auch noch in die Welt hinaus.
Ja, oder? Zur Einstimmung lesen wir euch einen Teil des Klappentextes vor. Als erster Mensch seit tausenden von Jahren gelingt ihr mit Hilfe eines Fey-Kriegers die Flucht nach Evelia. Dabei gerät sie zwischen die Fronten eines jahrhundertealten Konflikts, der nicht nur die Fey, sondern auch die Menschen alles kosten könnte. Ceres hat viele Mythen und Legenden über das Land der Fey gehört, doch keine Überlieferung konnte der Schönheit des Winterpalastes gerecht werden. Oder sie auf den unwiderstehlichen Fey-Krieger vorbereiten, der ihr nicht nur das Leben gerettet hat, sondern ihr auch zeigt, wie sie ihre machtvolle Alchemistenkraft nutzen kann. Doch Fischers Loyalität gilt einzig und allein seinem Volk. Er wird ihre Magie nutzen, um das Land der Fey um jeden Preis zu schützen. Auch wenn es ihn Ceres Herz kostet. Ja, wow. Also, wir haben auch richtig gut, sehe ich gerade, was hier steht. Unwiderstehliche Enemies to Lovers Romance. Rasiermesser scharfer Schlagabtausch. Action und knisternder Spice treiben den Puls in die Höhe und machen es unmöglich, dieses Buch zur Seite zu legen. Wusstest du das schon? Knisternder Spice und Rasiermesser scharfer Schlagabtausch. Ich würde gern Geld verdienen, indem ich solche Texte schreibe.
Ja?
Ja, das wäre doch ein toller Job.
Du könntest diese Texte sonst für uns schreiben und dann lesen wir nicht mehr die von Thalia vor, sondern die von dir.
Okay, ich denke drüber nach. Also jetzt die Frage, Mona, was ist dein Quicksilver-Fazit und wem würdest du es empfehlen?
Also ich würde es allen Leuten empfehlen, die auch nur annähernd Romantasy mögen. Ich finde, es ist ein super gutes Romantasy-Buch. Das lässt sich super leicht lesen. Man kommt total schnell rein, finde ich. Es passiert ja auch von Anfang an echt viel. Man muss nicht erst noch 100 Seiten lang in Vorleistung gehen, bevor irgendwas passiert. Auch sonst, es hat total viele Elemente, die wir an Romantasy lieben. Das heißt, alle, die auch nur annähernd Romantasy mögen und irgendeins von diesen klassischen Romantasy-Büchern mochten, würde ich das empfehlen. Also wenn jemand Akutar oder Fourthwing oder irgendwas in die Richtung mag, würde ich sagen, probier auch mal Quicksilver aus. Also man mag dann ja nicht immer alles, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, würde ich sagen. Und es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht umsonst so beliebtes Buch. Ich fand es total cool. Mir hat es mega Spaß gemacht zu lesen. Es war sehr unterhaltsam. Ich habe am Anfang, glaube ich, mal gesagt, mir war nicht bewusst, wie viel Spaß das macht und wie lustig das ist zum Lesen. Auch wenn die Overall-Story natürlich keine witzige Story ist in dem Sinne. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht zu lesen. Ja, highly recommend.
Ja, cool.
Was war denn dein Fazit damals noch? Weißt du das noch?
Ich habe es sehr schnell gelesen und ich habe es sehr genossen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich finde, dass man da gar nicht groß drüber nachdenken muss, wenn man das Genre generell mag, ob man das lesen kann jetzt oder nicht. Ich kann es verstehen, dass man bei manchen Reihen abgeschreckt ist, wenn man sagt, ach, die ist so lang. Oder eine andere Reihe vielleicht nicht lesen will, weil, oh, alle sagen, das ist emotional damaging. Und dass man da vielleicht nicht jederzeit in der Mood ist, so, dass die Stimmung nicht immer passt. Aber ich finde, dass Quicksilver so ein totaler Allrounder ist, relativ leicht. Ohne einfach zu sein. Und es ist so leichtgängige Kost, ohne dass man das Gefühl hat, dass man eine platte Geschichte liest. Ich finde, es sind einige Plot-Twists drin, die man nicht kommen sieht. Und das ist für mich eher selten. Dass es wirklich guten Banter gibt. Dass es wirklich spannend ist. Es passiert die ganze Zeit etwas. Es sind total interessante Charaktere dabei. Einige Charaktere, von denen ich gerne mehr sehen möchte in der Zukunft. Und je länger man das Buch liest, desto größer, finde ich, wird auch das Worldbuilding und desto mehr Geheimnisse stecken da noch hinter. Und ich finde, dass Kelly Hart es richtig gut gemacht hat, einen da so reinzuführen und das am Ende doch eine größere Sache ist, als man denkt, weil man weiß ja die ganze Zeit gar nicht, worauf wird es ja eigentlich so richtig hinauslaufen. Und deswegen empfand ich es sehr spannend und würde das jedem empfehlen, der offen für das Genre ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte sehr lange, dass es mir manchmal zu wenig ist. Also quasi für eine Romantasy nicht deep genug, nicht genug Welt und so. Und es war, glaube ich, so um die Hälfte rum, wo ich das mal gesagt habe. Und es ist ja das erste Buch. Das musste ich mir dann auch irgendwann nochmal vor Augen führen. Es ist das erste Buch, das braucht einfach seine Zeit. Und ich finde es eigentlich angenehm, dass sie einen da so langsam, in Anführungszeichen, langsam ranführt und dann immer mehr dazu baut und nicht quasi am Anfang so eine Art Infodumping macht und sagt, hier übrigens, das ist die Welt, in der ihr euch befindet. Wir erfahren die Welt, naja, wir erfahren sie halt auch aus den Augen von Ceres. Und für sie ist ja auch alles neu und sie lernt es ja auch erst mit der Zeit, also lernen wir das auch erst mit der Zeit. Und gerade gegen Ende wird es ja, wie in allen Fantasy-Büchern, immer nochmal richtig interessant, wo dann nochmal wirklich vieles dazukommt, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich bin mir sicher, dass da einige Easter Eggs sind, die ich vielleicht auch einfach gar nicht gesehen habe. Und es gab auch schon viele Sachen, auf die sie vielleicht hingedeutet hat, aber wie du sagst, es gab mindestens zwei Plot-Twists, die ich so nicht habe kommen sehen. Und das finde ich schon richtig cool, weil du hast recht. Also ich finde, man ist vieles schon gewöhnt aus Romantasy und kann dann vieles schon immer zwischen den Zeilen lesen, aber das habe ich nirgends zwischen den Zeilen gelesen vorher.
Genau, ich glaube, das Einzige, was man wissen muss, ist, dass unser MMC nicht immer der Netteste ist.
Ja, wobei, also ich fand es zum Beispiel gar nicht so dramatisch, aber auch aus der Brille, dass es halt nicht mein erstes Romantasy-Buch ist. Und dass wir ja oft MMCs haben, die so ein bisschen ein Arsch sind im Endeffekt. Aber das meistens ja dann in irgendeiner Form als Maske benutzen oder um irgendwen und inklusive sich selbst zu schützen. Ja, er ist auf jeden Fall sehr lange eine Walking Red Flag, wenn man es genau nimmt, würde ich sagen. Aber es ist halt eine Romantasy und mir war dann von Anfang an klar, dass er das ja eigentlich nicht ist. So. Also so bin ich da quasi rangegangen. Ich habe das schon wahrgenommen, aber mir war schon bewusst, dass er das quasi für was Bestimmtes nutzt und wir das ja in dieser Bubble so oft haben, dass mich das tatsächlich nicht gestört hat.
Ja, er hat ja seine Gründe, er hat ja seine Gründe. Ich weiß, dass ich ihm nicht ganz verziehen habe, dass ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit bräuchte, um so 100% auf seiner Seite zu sein. Beziehungsweise würde der jetzt bei mir nicht die Top 10 Book-Boyfriend-Liste erreichen.
Definitiv noch nicht nach Buch 1.
Genau, da bräuchte ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja nicht nur einen Quicksilver-Hype, es gibt ja auch einen Kingfisher-Hype. Das ist ja unser MMC. Und den kann ich aktuell noch nicht so nachvollziehen. Es kann aber durchaus sein, dass er sich das noch verdient.
Ja, da können wir ja dann nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil da habe ich sonst auch noch ein paar so rum und so rum Meinungen dazu. Aber ja, bin ich voll bei dir. Also diesen Hype um Kingfisher als Top-Book-Boyfriend, das kann ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen. Aktueller Stand. Vielleicht können wir das noch dazu sagen. Es gibt ja inzwischen 5 Bonuskapitel, die wir jetzt heute aber gar nicht besprechen, die werden wir erst in der Brimstone-Folge besprechen. Aber das sind alles Kingfisher POV-Kapitel. Das heißt, da kriegen wir seinen POV, was natürlich auch nochmal uns mehr Informationen einfach gibt.
Ich bin gespannt, weil zu diesem Zeitpunkt heute haben wir Brimstone noch nicht gelesen.
Genau.
Und du hast Quicksilver gestern beendet? Ja, wow. Also ist es dein Hype wert?
Ich finde schon. Ich glaube, wegen dem Hype mochte ich es nicht ganz so sehr, weil ich dann schon zu viel erwartet habe. Weißt du, wie ich meine? Ich
Mhm.
finde, ich finde es immer noch super, aber ich glaube, wenn der Hype nicht gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden. Kann ich nachher auch mehr dazu sagen, wenn wir spoilern dürfen. Ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch. In dem Sinne würde ich schon sagen, es ist den Hype wert. Man sollte nur einfach mit Erwartungen immer ein bisschen aufpassen bei so Hype-Büchern, finde ich.
Ja, ich freue mich einfach unglaublich für Kelly Hart, die ja schon so viele Bücher geschrieben hat und kurz davor war, aufzuhören mit dem Schreiben, dass ich mich einfach richtig freue, dass sie jetzt, nachdem sie so lange Romance geschrieben hat, ein Romantasy-Buch schreibt und damit einfach total durch die Decke geht. Das ist toll. Und ich habe jetzt sogar auch gesehen, dass irgendeins ihrer anderen Bücher verlegt wird, dass sie nochmal Aufmerksamkeit bekommt für alles andere, was sie geschrieben hat.
Ja, total cool.
Freut mich wirklich sehr für Sie als Autorin, die schon so lange schreibt.
Ja, ich wusste das auch gar nicht. Ich habe vorne das Buch aufgemacht und dann war schon eine ellenlange Liste an Büchern drin, die die geschrieben hat. Und ich so, was?
Komm jetzt. Spoiler, 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 Spoiler.
Spoiler, Leute. Ab jetzt Spoiler. Also alle, die es noch nicht gelesen haben,
Spoiler.
jetzt bitte pausieren, lesen und wiederkommen. Wegen Spoiler.
Bis bald.
Bis dann.
Und an alle anderen, schön, dass du noch da bist. Jetzt reden wir Tacheles.
Genau, und jetzt erst recht. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben ja Ceres, die ganz am Anfang von Kingfisher nach Evelia gebracht wird, dort rausfindet, dass sie Alchemistin ist.
Genau, wo sie erst in den Winter Palace gebracht wird, den König kennenlernt, der sagt, hey, du hast jetzt nicht lange Zeit, deine Alchemistenkräfte zu kontrollieren. Dann wird sie von Kingfisher mitgenommen in sein Zuhause. Dort muss sie weiter versuchen, das Quicksilber zu beherrschen. Er nimmt sie später mit an die Front. Wir lernen
Renfis kennen, Lores kennen, Danya kennen.
Sie lacht sich ein Fuchshaustier an.
Ja.
Sie finden heraus, dass sie Mates sind.
Sie findet heraus, dass sie Mates sind. Er weiß das schon sehr lange. Sie kämpfen gegen die Vampire an dem Fluss. Der Vampir-Oberboss nimmt dann Kingfishers Schwester gefangen. Und um die zu befreien, wird ein Plan geschmiedet, an den sich Kingfisher nicht hält, sondern dann versucht, sich zu opfern, um alle seine Freunde zu retten. Das lassen die natürlich
Aber
nicht mit sich machen, genau.
nein, die Menschen gehen hinterher und wollen gegen die ganzen Vampire und Felder irgendwie wollen die da befreien.
Ja, guter Plan, hat ja auch funktioniert.
Ja.
Ja, Kingfisher wollte sich opfern, die haben das aber nicht mit sich machen lassen und dann sind sie da, wo Kingfisher 110 Jahre lang verbracht hat, in diesem Labyrinth, wo sie dann das Quicksilver noch suchen und versuchen noch diesen Fluch, sage ich jetzt mal, zu brechen von Kingfisher. Und Ceres schafft es dann auch und bringt Malcolm um, stirbt fast dabei.
Ja, Malcolm ist der
Naja.
100 Millionen, 1000 Jahre alte Vampir, der dann einfach von unserer, weiß ich nicht, 19-jährigen
24.
Ceres, 24-jährigen Ceres umgebracht wird.
Aber er verletzt sie auch tödlich eigentlich. Und sie überlebt nur, weil Taladeus sie beißt. Ist nämlich auch ein Vampir. Und sie macht aber zwischendrin auch noch einen Deal mit dem Gott des Chaos. Der macht sie dann zu was, was noch nie jemals jemand gesehen hat. Und am Ende ist sie halb Fae, halb Vampir. Und ganz zum Schluss lernt sie, weil sie ja Malcolm umgebracht hat, soll sie jetzt in 2 Tagen zur Vampirkönigin gekrönt werden. Ende Band
Ta-ta-da!
1.
Wir sind am Anfang. Ceres sitzt in der Wüste, kriegt am Tag nur einen Fingerhut Wasser.
Ist ja auch so übel.
Wirklich? Und dann werden die da auch noch
Das
sterilisiert.
fand ich ja krass. Und da ist Kingfisher ja auch so sauer, als er das rausfindet. Und das ist ja auch der Grund, warum er ganz zum Schluss da Madra, also die Königin von den Menschen, diese unsterbliche Königin von den Menschen, so richtig böse angeht und ihr quasi Angst macht, obwohl er gerade gefesselt vor ihr kniet. Schön, dass wir damit einsteigen. Aber da bin ich richtig gespannt, ob die steril bleibt oder irgendwann doch noch Kinder bekommen kann.
Ja, ich habe das tatsächlich schon in sehr vielen Fantasy-Reihen gelesen, dass die aus irgendwelchen Gründen sterilisiert werden. Und ich glaube, in den wenigsten hat sich das aufgeklärt.
Echt?
Ja, die wenigsten Fantasy-Reihen haben halt den Marriage-Pregnancy-Epilog.
Wobei, also zum Beispiel hier wird ja relativ am Anfang gesagt, dass Kalisch, also da wo Kingfisher herkommt, hat ja so super starke Schutzschilde aus Magie, die sein Dad gemacht hat und die so lange weiter bestehen, wie er die Line fortführt. Und wenn er jetzt mit Ceres quasi keine Kinder haben kann, dann gibt es diese Zauber nicht mehr. Was dann vielleicht nicht mehr
Okay.
relevant ist, wenn wir bis dahin alles Böse besiegt haben, aber das wurde mal gesagt.
Okay, verstehe. Wissen wir, wie alt Kingfisher ist?
Ja, Kingfisher ist schlappe 1733 Jahre alt. Ich fand es so lustig, weil die meisten Fae in dem Buch, von denen wir das Alter wissen, sind so kurz vor 2000. Also seine Schwester ist ja auch ein bisschen jünger und ich glaube, Carrion ist ein bisschen älter nachher. Ich fand das so lustig, weil ich mir immer gedacht habe, hat sich Kelly Hart einfach gedacht, was wollt ihr mit euren 500 Jahre alten Fae? Warum sind die immer nur so 500? Das sind Fae, die sind unsterblich. Machen wir fast 2000.
Ja.
Ich finde, sie hat so dieses 500 Jahre alte Fae. Ja, das ist immer noch weitaus älter, als wir Menschen jemals werden.
Fuck it.
Ja, genau, weil ich denke mir so, das kann man noch irgendwie greifen. Aber komm, lass uns was machen, was so sich keiner mehr richtig vorstellen kann. So 1733 Jahre, das ist doch eine
Ja,
gute
geil.
Zahl.
Ja, super. Das gab auch eine Stelle, die ich gerade nachgelesen habe am Ende, als Ceres Carrion zur Rede stellt. Dass er ja nichts gesagt hätte und sie irgendwie so, ja, ich kenne dich seit ich 13 bin oder so. Und er so, ja, und ich kenne dich seit ich 1800
Ja,
irgendwas bin.
genau.
Na
Wollen wir ein bisschen über Kingfisher reden, weil wir das vorhin schon so ein bisschen angeteasert haben?
und? Ja, sehr gerne.
Weil ich weiß noch, als ich noch im Buch war, meintest du irgendwann mal nochmal, ah, lass das später nochmal drüber reden, weil der sagt so ein paar Sachen. Da würde mich mal noch interessieren, was so deine Gedanken zu Kingfisher waren oder sind.
Der hat mich relativ lange ziemlich genervt, weil es natürlich die ganze Zeit klar war, dass es nicht ernst gemeint ist und dass er seine Gründe hat. Und ich dann aber ganz lange immer dachte, okay, aber warum denn so? Ich finde es irgendwie übertrieben, fand es einfach ein bisschen too much stellenweise. Und finde aber, dass er total das Potenzial hat, so ein richtiger Golden Retriever Cinnamon MMC zu werden, wenn es um Ceres geht. Also ich fand es einfach ein bisschen too much, wie er so mit ihr umgegangen ist, wie er mit ihr geredet hat, wie er sie ausgetrickst hat. Und es war ja die ganze Zeit klar, dass am Ende eine Begründung kommt, aber irgendwie, ja, hätte ich mir das, glaube ich, ein bisschen anders gewünscht. Aber das, wie gesagt, das ist der erste Band und es hält ja auch nicht. Weißt du ungefähr noch, ab welchem Punkt im Buch sich das dreht?
Spätestens da, wo sie in Ballard das erste Mal sind. Das ändert sich ja mit der Zeit so ein bisschen. Am Anfang ist er ja so ein richtiger Arsch-Arsch. Ist ja auch da, wo er ihr das Ding in die Hand drückt am Anfang und sie quasi zwingt, also das jetzt flüssig zu machen und so. Dann ist ja auch noch klar ganz übel dieser Deal, den er mit ihr macht, wo er sie richtig hart reinlegt und wo er sie ja zwingt, mehrfach Dinge zu tun, die sie nicht will. Zwar zu ihrem Besten und für ihre Gesundheit, wo er sie ja auch in seinem Zimmer einsperrt, bis sie wieder geheilt ist, nachdem sie da von diesen, die werden doch im Esszimmer einmal, als sie das erste Mal, glaube
Von
ich,
den
das
Fiedern
Dinner zusammen haben,
angegriffen.
genau, werden die von den Fiedern angegriffen, da wird sie verletzt und dann sperrt er sie ja eine Woche lang in sein Zimmer ein und sie darf nicht das Bett verlassen, außer um aufs Klo zu gehen. Das fand sie ja überhaupt nicht lustig. Und dann, als sie ja dann in Ballard sind, also da, wo seine Mama herkommt, wo er dann nachts diese üblen Quecksilberattacken hat, wo sie dann zu ihm ins Bett geht und so, da lässt sie sich ja von ihm versprechen, dass er sowas nie wieder macht und sie, wenn er das nochmal macht, ihm das nie vergeben wird. Er macht es nicht mehr. Sie challenged es nochmal. Es gibt quasi noch zwei Szenen, die darauf referieren. Sie sind später nochmal im Warcamp, nachdem sie dieses Schwert schmiedet für Loreth. Und sie dann den ganzen Tag lang schlafen, weil sie ja die ganze Nacht durchgearbeitet haben, schlafen sie bei ihm im Zelt und dann kommt Ren reingestürmt, weil sie wieder angegriffen werden. Dann sagt sie, sie will mit. Und er will eigentlich sie da lassen oder würde sie am liebsten eigentlich kurz nach Kali springen. Und sie sagt, nein, ich möchte mitmachen. Und dann sagt sie nochmal zu ihm, wehe. Also sie sagt quasi, die einzige Möglichkeit, dass ich hier in diesem Zelt bleibe, ist, wenn du mich zwingst. Und das macht er dann nicht. Und dann diskutieren sie quasi und er sagt, okay, wenn du mitkommst, bleibst du dann an meiner Seite. Sie so, ja. Und wenn ich dir sag, dass du irgendwo bleiben sollst, machst du das dann? Dann sagt sie auch ja. Und wenn ich dir sag, du sollst weglaufen, ja, ich mache quasi alles, was du sagst. Und dann sagt er, schwör es. Und dann sagt sie nochmal, du weißt schon, dass ich da nicht so gebunden bin an Versprechen wie du als Fae. Er so, ja, aber es bedeutet für euch Menschen ja auch etwas. Und dann sagt sie, ja, tut es. Und dann meint er, okay, wenn du es schwörst, dann vertraue ich dir. Und dann schwört sie, ja, okay, ich mache, wie du gesagt hast. Und dann nimmt er sie mit, gibt ihr dann das Schwert seines Vaters wieder. Das ist ja das, das sie am Anfang aus dem Quicksilverpool gezogen hat. Und dann machen sie das. Und ganz zum Schluss, als sie quasi stirbt, haben die nochmal so eine Mind-to-Mind-Unterhaltung. Da will er ja seine Seele für sie geben, wie er es bei Loris gemacht hat. Und dann sagt Taladeus, das geht nicht, dann wirst du sofort sterben, weil du hast Loris schon zu viel gegeben. Und dann sagt er, ist mir egal. Und dann sagt sie zu ihm, wehe, du machst es, du wirst dich nicht für mich opfern. Und wenn du das tust, werde ich dir das nie verzeihen, werde unsere Mating Bond in diesem und im nächsten Leben ablehnen. Und dann geht es quasi darum, ob Taladeus sie beißen darf oder nicht. Und darauf kann sie ja nicht mehr antworten. Und dann sagt er zu. Aber er hat sie nicht mehr zu irgendwas gezwungen und das darf er auch nicht tun. Ich habe auch gedacht, in dem Moment, wo sie ihm das Versprechen abnimmt, ob er das nochmal macht und wie wir da dann bitte wieder rauskommen sollen. Aber er macht es nicht mehr.
Möchtest du noch irgendwas zu Kingfisher loswerden?
Also zu diesem, dass er ein Arsch ist am Anfang. Ich finde es noch ganz interessant gelöst, weil Ren ihn ja immer verteidigt. Weil da finde ich es ganz gut gemacht, in dem Sinne, dass seine Leute ihn von früher ja anders kennen. Das heißt, wir wissen von Anfang an, dass das irgendwas mit dem Quicksilver zu tun hat. Und dann hat er natürlich noch seine andere Gründe, aber vieles wird ja auch auf das Quicksilver quasi geschoben und auf was auch immer in den 110 Jahren passiert ist. Von dem her fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ich fand es auch gut, dass sie ihn trotzdem so konsequent als Arsch schreibt.
Ja, das verstehe ich, aber dass seine Freunde ihn verteidigen, weil sie einen anderen Kingfisher kennen, macht ja nicht besser, wie er dann mit ihr redet. Weißt du, wenn ich ihn jetzt kennengelernt habe und er redet so mit mir, wie er mit ihr, mit Ceres redet, dann macht es ja nicht besser, dass ich von den Freunden weiß, dass er früher anders war, wenn er sich jetzt mir gegenüber so verhält. Das gibt mir als Leserin das Wissen, okay, da steckt sicherlich mehr dahinter und der hat Potenzial und da kommt ja vielleicht auch irgendwann Grund, weil ich meine, wir haben schon die ein oder andere Romantasy gelesen. Wir wissen, dass da irgendwelche Gründe hinterstecken und dass er sich nicht so verhält, weil er ein Arsch ist, weil wer relativ klar ist, wer hier unser MMC ist, wer FMC ist. Aber das entschuldigt, finde ich, nicht sein Verhalten.
Naja, also das Verhalten wird ja nie entschuldigt, das wird ja immer nur erklärt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich finde es auch gut, dass Renfis ihm dann quasi sagt, Alter, raff dich mal.
Ja. Das ist immer gut.
Ja, das finde ich auch cool. Und ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus zwei Sachen bei ihm und da finde ich es halt schön, dass er diesen, dass wir diesen Hintergrund haben, dass er eigentlich nicht von Haus aus ein Arsch ist. Und nicht immer war, sondern das Quicksilver ihn so gemacht hat. Und natürlich entschuldigt es sein Verhalten nicht. Aber ich finde es für mich als Leser einen besseren Plot, als wenn der Typ ein Arsch ist und plötzlich dann halt nur zu ihr keiner ist, sondern er war halt auch zu anderen Menschen früher nett.
Ja,
Und
okay. Nee, das verstehe ich total. Das ist ja auch, also Grumpy Sunshine kann ich ja auch überhaupt nicht. Oder diese Grumpy-Typen, die zu allen Leuten Grumpy sind und dann nur zu unserer Protagonistin nicht, das mag ich auch gar nicht. Und das, nee, da verstehe ich auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Und das macht aber Nebencharaktere, die ihn dann rügen oder ihm dann sagen, ey, reiß dich mal zusammen, sind mir die Liebsten. Das macht
ja.
Renfis natürlich sehr sympathisch.
Ja.
Was ich finde, was mir, glaube ich, damals so ein bisschen fehlte, wir haben ja nur Ceres POV, ne? Und was mir da fehlte, ist dieses Ganze, das wird einem erst im Nachhinein bewusst. Wie lange war er weg? 100,
110.
10 Jahre. Das ist das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist ja so viel länger, als ich schon auf der Welt bin. Und so lange war der nicht da und hat furchtbare Dinge erlebt. Wir steigen ja so krass mitten in der Handlung ein, in der Kingfisher-Handlung, dass ich finde, also ich wünschte mir, dass wir außerhalb von vielleicht ein paar Kingfisher-POVs, die man im Nachhinein in verschiedenen Special Editions oder auf ihrer Website lesen kann, dass man einfach noch mehr Informationen hätte. Weil diese ganzen Dynamiken kann man sich nur denken. Und das hat mir bisher so ein bisschen gefehlt. Und ich wünsche mir, dass wir da in Brimstone ein bisschen mehr zu erfahren. Weißt du, was ich meine? Er kommt da an mit Ceres. Plötzlich ist er im Winter Palace, bringt sie mit. Die haben ihn über 100 Jahre nicht gesehen. Er ist so eine wichtige Person für die. Und wir bekommen von dieser ganzen Dynamik, diese Erleichterung, dass er da ist, dass er im Leben ist. Und dann aber auch der Schock darüber, wie er sich verhält, wie es ihm geht. Davon bekommen wir, finde ich, ein bisschen zu wenig mit. Und da wird einem ganz viel erst bewusst, wenn man das Buch durchgelesen hat, gegebenenfalls ein oder andere Zusatzkapitel noch gelesen hat. Und ich hoffe einfach, dass da noch mal mehr in den nächsten Büchern drüber gesprochen wird.
Ja, total, total. Und das finde ich auch super schade, dass wir da von ihm quasi nichts erfahren und es nur in den Bonuskapiteln tun. Da hätte ich mir tatsächlich auch mehr gewünscht. Und wie du sagst, ich hoffe, dass wir da im nächsten Buch mehr dazu bekommen, weil das einfach noch so viel besser macht. Weil ich glaube, sein Charakter halt auch so viel Potenzial hat. Und wenn man dann seinen POV hat, dann verstehe ich den Kingfisher-Hype quasi. Also ich glaube, dann kann man schon dahin kommen, dass man sagt, ja, crazy. So gefällt mir das. Weil ich habe ja so ein paar Szenen, die ich ja sehr geliebt habe. Das hat bei mir ganz, ganz viel gemacht. Diese Szene, wo er durch diese Quicksilver-Episode geht und sie zu ihm ins Bett kommt und ihm die Haare krault und die Schultern massiert, wo sie dann ihre ganzen Handtattoos bekommt. Und die Szene, nachdem sie rausfindet, dass sie Mates sind. Erstens mal fand ich den Streit extrem gut geschrieben. Und dann schläft sie ja die Nacht auf der Couch und wacht am nächsten Morgen auf und er sitzt im Stuhl nebendran. Und dann geht sie eigentlich ohne ein Wort und er schnappt sich so ihre Hand und legt dann so seine Stirn da dran. Ja, da blutet mein Herz. Ich liebe so Szenen. Und sie geht dann noch mal zu ihm. Und also das hat bei mir so viel gemacht, weil ich fand diese Szenen auch extrem gut geschrieben, dass ich da so richtig drin war und das so richtig gefühlt habe. Und das hat bei mir tatsächlich ganz viel geschiftet.
Oh, das ist voll schön, da kriege ich schon so Schmetterlinge im Bauch, nur wenn du das erzählst.
Ja, das war so gut. Ja, ich glaube, diese eine Szene mit der Hand, das ist so eine Szene, die rent-free in my head leben wird für sehr lange.
Total schön.
Ja, und das fand ich dann so als Gesamtpaket, fand ich das dann richtig gut, wenn man das alles mitdenkt, was er erlebt hat und wie das für ihn sein muss, weil wir es halt nicht wissen. Deswegen bin ich da voll bei dir. Please, please, more Kingfisher POVs.
Jetzt haben wir über Kingfisher gesprochen. Was ist denn deine Meinung zu Ceres?
Ich muss sagen, ich fand es ziemlich cool, dass die wirklich Mensch ist, bis zum Schluss von Band 1 zumindest. Also erstens mal finde ich sie cool, weil sie badass ist. Ich finde es richtig cool, dass sie durch ihr Hardship in der menschlichen Welt, in Silverin, diese ganzen Skills schon hat und nicht innerhalb von zwei Trainingssessions mit Renfis plötzlich Schwertkampfprofi ist, sondern dass sie das halt in ihren 24 Jahren in Silverin auf die harte Tour lernen musste, um zu überleben und deswegen jetzt diese Skills hat, die sie hat. Also das fand ich schon mal eine richtig super Voraussetzung. Es ist schön, dass sie nicht 19 ist, sondern wenigstens 24. Sie muss ja irgendeine Form von Feyblut haben, sonst wäre sie keine Alchemistin. Wir müssen ja irgendwie noch lösen, dass sie eine menschliche Lifespan hat und mit Kingfisher gematet ist. Das muss ja gelöst werden in der Story. Und deswegen bin ich sehr lange davon ausgegangen, dass sie vielleicht irgendwie der Dianthus Heir ist oder irgendwie eine versteckte Fae und es gar nicht weiß oder sowas. Und ich fand es gut, dass das nicht so war, sondern dass die Lösung quasi erstmal war, dass sie gebissen wird und quasi Vampir ist. Und dann wird sie aber auch noch vom Gott zum Halbfee gemacht, sodass sie was ganz Besonderes ist, okay, aber sie ist es halt erst geworden und war das nicht schon heimlich die ganze Zeit. Das fand ich tatsächlich aus dem Storytelling-Aspekt sehr schön, weil es einfach mal zumindest ein bisschen was anderes ist. Und ich habe auch geliebt, dass sie so richtig krass ihren eigenen Willen hat, dass sie richtig dagegen gegangen ist, dass er sie in irgendeiner Form einsperrt, dass sie deswegen in der Konsequenz auch das Quicksilver zu nichts gezwungen hat und nie zu was zwingen würde, weil Carrion schlägt es mal vor. Sie verhandelt ja immer mit dem Quicksilver und Carrion sagt mal, wieso zwingst du es nicht dazu? Sie so, auf gar keinen Fall würde ich irgendjemanden oder irgendetwas zu irgendwas zwingen. Das fand ich cool, dass sie da den Transfer gemacht hat. Und ich finde super, dass sie Fische halt auch richtig Kontra gibt und nicht einfach nur von seiner Schönheit geblendet ist und ich weiß nicht, was ich tun soll und ich spüre da so was Starkes in mir und alles, was du sagst, sondern wenn er halt Scheiße sagt, dann sagt sie, Alter, was willst du von mir? Als sie diese Mating-Bond-Sache diskutieren, den Streit finde ich enorm gut geschrieben, weil sie ihm Kontra gibt und sagt, ach ist ja toll, dass du das alles für mich entschieden hast. Dann ist ja alles in Ordnung, dann wird es uns hier allen super gehen. Okay, ciao. Schön, dass du so viele Jahre Zeit hattest, darüber nachzudenken. Toll, dass du vorbereitet warst, dass sie hierher kommen. Das ist super. Ja, nee, das freut mich. Ich habe das gerade erfahren, aber nee, ist okay. Ich lege mich dann hin und kann es meinem Bauch kraulen. So. Und das fand ich auch unfassbar gut geschrieben. Also ich mag sie tatsächlich sehr. Hast du eine Meinung zu ihr? Das würde mich jetzt mal doll interessieren.
Ja, ich muss, glaube ich, jetzt im Brimstone wieder zu ihr zurückfinden, weil ich eigentlich alles, was sie ausmacht, vergessen habe in den letzten 1,5 Jahren. Sie hat nicht so unglaublich viel Eindruck hinterlassen. Es bleiben halt dann die Hauptmomente hängen. Und das waren halt die Momente, in denen sie ziemlich dumm entschieden hat und blöde Deals eingegangen ist, ohne darüber nachzudenken, was die für Konsequenzen haben. Und das sind natürlich so diese Hauptmomente, die irgendwie dann im Gedächtnis bleiben. Und auf der anderen Seite, ich habe diese zwei Cerises im Kopf, weißt du? Ich habe einmal die im Kopf, die mit ihm Deal macht. Ja, natürlich, ja, schmiede ich hier irgendwas für dich und dann feststellt, ah, ich muss 18.000 Ringe irgendwie schmieden und weiß überhaupt nicht, wie das geht, weil ich das Quicksilber gar nicht beherrsche und noch nicht weiß, wie meine Kräfte überhaupt funktionieren. Und auf der anderen Seite aber die, die in ihrer Heimat einfach diesen Handschuh klaut und die eine geheime Wasserleitung hat. Und dadurch dafür sorgt, dass sie und ihr Bruder überleben. Die Tochter einer Prostituierten, die bei einem Schmied nebenbei gelernt hat, die halt super tough ist. Und es sind so zwei Personen, die in meinem Kopf relativ separiert sind. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt aus ihr wird in der Position als Königin der Vampire. Ich glaube aber, dass sie als Charakter total Potenzial hat. Ja, es gab ja super viele sehr schöne Momente auch mit ihr. Und ich fand auch die Art und Weise, wie sie mit den anderen Charakteren zusammen agiert, auch mit so, wie heißt sie, Evelyn?
Everlane.
Auch mit Everlane oder Loras oder Ren, war alles sehr sympathisch. Ich würde eher diese Fehlentscheidungen, die sie da getroffen hat oder diese Bargains, die sie gemacht hat, würde ihr das nicht vorhalten. Weil ich sitze hier auf dem Sofa, lese mein Buch und denke, ja, wahrscheinlich würde ich in der Situation genau das Gleiche machen.
Vor allem, weil sie ja neu in dieser Welt war und sie kannte das ja noch gar nicht. Also Fischer hat es ja so ein bisschen auch, behauptet er zumindest, gemacht, damit sie was draus lernt. Er hat ja den Fehler auch gemacht, obwohl er das wusste. Im Endeffekt ist ihm das ja auch passiert, was das ja noch bedeutsamer macht, dass er sie da quasi ins offene Messer laufen lässt. Auf die eine und die andere Weise bedeutsamer. Also einmal, weil es halt ein super Assi-Move ist, anstatt ihr zu sagen, pass auf, was du tust. Aber andererseits hat er das quasi mit Absicht gemacht. Ja, als Leser, der schon Romantasy gelesen hat und so ein, zweimal einen Fay-Bargain schon mitgemacht hat, liest du diesen Satz und denkst dir, oh mein Gott, das kann ja gar nichts werden.
Ja, genau. Sie hat halt nicht die ganzen Bücher gelesen, die wir
Genau,
gelesen haben.
genau.
Sie hat gar nicht die Ressourcen, auf dem Sofa zu sitzen und zu lesen.
Genau.
Und deswegen will ich ihr das auch gar nicht vorhalten. Aber Fakt ist, dass ich zum Beispiel nicht mehr wusste, wie sie heißt. Und es gibt FMCs aus Reihen, die ich gelesen habe, deren Namen ich in 100 Jahren nicht vergessen werde.
Und das finde ich zum Beispiel voll interessant, weil ich habe dir ja auch gesagt, ich schlage das Buch auf so, aha, so heißt die. Also ich wusste natürlich, wer Kingfisher ist. Ich wusste auch, dass Carrion wichtig sein wird und ich wusste, dass dieser Fuchs anscheinend total toll ist. Aber ich wusste nicht, und das alles von Instagram, ohne mich spoilern zu lassen, ne? Ich wusste aber nicht, wie die FMC heißt,
Ja.
weil es niemanden interessiert. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil ich finde, dass sie eigentlich eine ziemlich coole FMC ist.
Ja, das stimmt.
Und sie ja im ersten Buch eigentlich viel cooler ist als Kingfisher. Also mal so overall gesehen.
Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil sie ja jetzt in so einer Machtposition ist.
Und da bin ich auch super gespannt, weil sie soll in 2 Tagen gekrönt werden, das ist Ende vom Buch, zur Vampirkönigin. Sie so, wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch nicht mal ein richtiger Vampir, ich bin ja nur Halbvampir und so. Abgesehen davon, was bedeutet es überhaupt, Vampir zu sein? Weil das ist nämlich auch noch was, ne? Die soll jetzt Vampirkönigin sein. Das bedeutet, die soll über ein Volk herrschen, das von anderen Leuten Blut trinkt. Was ja total gegen ihre Moral geht.
Das ist ja auch eine der ersten Fragen, die sie stellt, ne? Als sie rausfindet, dass sie Vampir ist, dass sie direkt fragt, muss ich Blut trinken? Ja, das wissen wir noch nicht.
Ja, genau.
Schön.
Und dann ist halt auch der Punkt, es gab ja diese ganze Armee von Feedern, die gehören ja theoretisch auch irgendwie zu ihr, aber das sind ja im Endeffekt Leute, die gegen ihren Willen gebissen wurden und alles. Und wenn die weg sind, wer bleibt denn dann eigentlich noch? Das wissen wir natürlich nicht, weil wir den Vampir-Court noch nicht kennen. Aber wer bleibt denn dann überhaupt noch? Und wie schafft sie das mit ihrer Moralvorstellung von dem, was ich auch vorhin gesagt habe, dass sie ja nie will, dass jemand gegen seinen Willen irgendwas tun muss, da Königin von den Vampiren zu sein? Also machen wir jetzt Vegetarier aus denen oder was? Wie machen wir das jetzt?
Das Coole ist ja jetzt für die Story, dass sie Taladeus auf ihrer Seite hat. Das hat Kelly Hart, glaube ich, sehr schlau gemacht. Dann habe ich noch mal so ein paar Seiten gerade nachgelesen, in denen Taladeus da ankommt und Everlane präsentiert, die gebissen wurde und Kingfisher ihn total anschreit und total sauer ist. Und ich denke, boah, das machen die echt gut. Wir wissen noch nicht, dass der auf unserer Seite ist, aber er weiß ja eigentlich, dass der auf deren Seite ist. Und das haben die echt gut gespielt und echt gut verheimlicht. Und ich fand, das war ein richtig guter Reveal auch.
Ja, das fand ich auch. Ich habe das tatsächlich jetzt, wo du sagst, das könnte man mal noch mal lesen, diesen Teil am Fluss, wo Everlane da an der Leine ist von Taladeus.
Weil Kingfisher richtig ausrastet und ihn total anschreit.
Ja. Wobei ich glaube, das eine, ich glaube, das muss er auch gar nicht spielen. Ist ja auch wurscht, wen er anschreit, weil er weiß ja, dass Malcolm dahinter steckt. Also er ist ja trotzdem sauer auf Malcolm.
Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es ist für uns Leser, ich habe das gerade nochmal nachgelesen und dachte, ah, witzig, weil Kingfisher ja klar ist, dass er das nicht initiiert hat und er nicht verantwortlich ist und er auch gerade da gar nicht stehen will mit ihr
Ja.
und sich ja auch nicht wehren kann.
Ja, da bin ich auch noch gespannt und ich hoffe auch, dass wir von Taladeus noch mehr erfahren.
Ja, das gibt natürlich auch richtig spannende Dynamiken, ne? Und ich frage mich, ob das nicht auch was mit Ceres dann macht. Momentan ist sie ja so ein sehr reiner Charakter und hat so gute Ansichten. Und die Frage ist, ob sie nicht vielleicht nachher bereit ist, zu ihren Vampirkräften zu greifen, weil sie rechtfertigt, dass sie in ihrer Welt was ändern könnte. Weißt du, wenn sie jetzt in der Lage ist, Leuten Dinge zu befehlen, die die befolgen
Ah.
müssen, ab wann wird der Charakter korrupt? Was passiert mit ihr? Ich würde es super spannend finden, wenn sowas in die Richtung passiert. Dass sie mit ihren total reinen Ansichten, die dem Quicksilver nicht befehlen will, irgendwas zu machen, sondern extra mit dem verhandelt, plötzlich merkt, ja, das würde ja aber eigentlich den und den Leuten helfen, wenn ich jetzt denen dieses befehle oder das befehle. Also ich würde es super spannend finden, wenn es in diese Richtung geht, dass ihr Charakter da irgendwie so korrupt wird.
Wie sie das als Vampirkönigin dann kann, weiß ich nicht. Aber eigentlich kann sie ja nur den Leuten was befehlen, die sie gebissen hat, oder?
Das Enthronement funktioniert nur so.
Ich dachte, dass sie quasi, wenn sie Master dann von jemandem ist, dem kann sie Sachen befehlen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn sie dann Königin von denen ist.
Ja, da haben wir noch einiges rauszufinden. Ich bin richtig gespannt.
Zum Mating Bond eine Sache fand ich richtig cool, weil Kingfisher ja in dem Mating Bond Reveal, wo sie ja dann das von Tilaena quasi lernt und dann zu ihm geht und er so, ah, oh, Scheiße. Und dann reden die da quasi drüber, was das bedeutet und seit wann er das weiß und wo sie dann auch lernt, dass seine Mutter das schon vorhergesehen hat und sie schon als Fae gesehen hat, die in sein Leben kommt, da das aber noch nicht klar war mit den Mating Bonds und er die Mating Bond anscheinend ja relativ früh schon gespürt hat und sich aber geärgert hat und quasi voll sauer war auf die Götter oder was auch immer, dass die jetzt einen Mating Bond haben und beide noch gar keine Zeit hatten, sich kennenzulernen und so. Das finde ich eine super coole Perspektive, weil das ist das, was mich an diesen Mating-Geschichten immer so ein bisschen stört, ist, dass die quasi keine Wahl haben, sie eigentlich gar nicht kennen und plötzlich finden die sich total toll und keiner weiß eigentlich warum und wir sind füreinander bestimmt und ich liebe dich über alles und so und es ist halt so nichts freier Wille, ne? Und ich fand es cool, dass er sich darüber geärgert hat, obwohl das ja seine Kultur ist quasi und an seiner Kultur auch was so Besonderes, weil das ja schon seit tausenden Jahren nicht mehr gab. Und das fand ich noch eine richtig schöne Perspektive. Auch, dass sie das noch verweigern könnten. Aber dann finde ich es auch noch mal in die andere Richtung crazy, weil das ja schon so lange im Voraus klar war. Also der Gott des Chaos, der Zaref, sagt es ja nachher, dass die schon so lange vorherbestimmt waren und es quasi keine Realität gibt, in der die nicht zusammentreffen. Also er hat es ja versucht, er hat sie ja nach Silverin geschickt, damit sie nicht fey wird. Und es gibt keine alternative Realität, in der die nicht zusammen sind. Und das stellt aber ja dann wiederum den freien Willen richtig dolle in Frage. Und von wegen, ihr könnt es rejecten und so, ja, könntet ihr theoretisch, aber eure Bond ist so stark, aber ja.
Aber wie cool ist das bitte, dass sie da von Talayna, glaube ich, lernt, dass man halt diese Tattoos hat, wenn man einen Mate hat und dann kriegt sie raus, dass die sich die Tattoos gestochen haben,
Ja.
weil das eigentlich eher so Fey-Lore ist
Ja.
und irgendwelche Sagen oder Ammenmärchen und keiner daran glaubt, dass die einfach wirklich so erscheinen. So, das gibt's ja
Ja.
eigentlich nicht. Und das finde ich irgendwie wieder so ganz witzig, dass wir nicht eine Welt haben, in der Mates einfach selten sind, sondern denen es die einfach gar nicht gibt.
Ja, gar nicht
Und nur
mehr.
so eine Überlieferung sind.
Ja.
Und so erzählt, die gab es mal, aber es glaubt auch eigentlich keiner. Das ist irgendwie ganz witzig. Ich bin sehr gespannt, warum die beide als Duo so wichtig sind, wenn es so viele Andeutungen gibt, dass es einfach, dass die sich in jeder Realität irgendwo getroffen hätten, dass die jetzt die einzigen sind, die dieses offizielle Mating-Bond haben. Ja, bin einfach wirklich sehr, sehr gespannt, dass sie vorhergesehen wurde von seiner Mutter.
Die sind godbound mit diesem Armband. Sind sie auch noch godbound? Ist ja
Ja.
auch noch crazy. Das ist ja dann das, wo Telaena sagt, don't be silly. Das fand ich auch richtig cool. Und ich hoffe auch, das habe ich mir vorhin noch so gedacht, ich hoffe, die bleiben auch die einzigen Mates, zumindest in der Trilogie. Also selbst wenn dann die Kräfte wieder zurückkommen, fände ich schön, wenn dann nicht auch noch Ren und Everlane hier Mates sind und Loreth und die Ishabel.
Ja, aber wenn die sich Made-Tattoos machen wollen, dürfen sie.
Naja, schon dürfen die. Das ist alles cool. Ich will ja auch, dass die zusammenkommen. Es wurde ja ganz leicht angehintet bei den zwei Couples zumindest. Also bei Rand und Everlane war mir das ziemlich klar. Bei den anderen beiden fand ich es jetzt hinten raus auch so. Ah ja, okay, da freue ich mich schon drauf. Das wird gut. Wenn Loras da mit sich selbst kämpfen muss, dass er jetzt irgendwie auf eine Hexe steht. Aber ja.
Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, was ich von der Beziehung erwarte,
Zwischen
jetzt im nächsten
Kingfisher und
Band.
Ceres, meinst du?
Wir hatten ja jetzt keinen krassen Slowburn oder sowas. Das war halt
Nee.
dieses erstmal Enemies-Ding und er weist sie ab. Und ab dem Moment, wo er das aber zulässt, geht es ja auch sehr schnell alles.
Das war ja auch mit der Grund, warum ich sehr lange zu dir immer wieder gesagt habe, ich gehe davon aus, dass die beiden am Ende von dem Buch getrennt sein werden. Aber was willst du für das nächste Buch?
Naja, wenn die jetzt zusammen sind, ich frage mich halt die ganze Zeit, was wird der Konflikt sein? Weißt du, wir können ja jetzt nicht Happy Couple haben. Natürlich haben die jetzt Steine in den Weg gelegt, dadurch, dass sie jetzt plötzlich Vampirkönigin ist und sich da mit einem Krieg beschäftigen müssen oder mit anderen Dingen, weil ich denke, ein Krieg wird es weiterhin geben, auch wenn Malcolm nicht mehr da ist. Es gibt ja trotzdem immer noch Bellicon und Madra und andere Probleme. Aber ich frage mich nicht, ob wir Happy Couple haben werden, weil das werden wir sicherlich nicht haben. Und frage mich aber, wo da die Konflikte sind, was die Konflikte sein werden, was Gründe sein werden, warum die jetzt nicht zusammen sein können.
Weißt du, was ich toll fände?
Ja.
Wenn die einfach zusammen gegen den anderen Konflikt kämpfen.
Ja, das macht es aber tatsächlich für eine dreiteilige Romantasy häufig langweilig.
Ja, wobei, also ja.
Das kommt halt drauf an, was Kelly Hart da jetzt für Ideen in der Handlung hat.
Ich meine, in irgendeiner Form, was du ja auf jeden Fall dann noch für Konflikt hast, ist, was passiert denn jetzt mit denen? Also, wenn wir jetzt sagen, sie ist Vampirkönigin und die dann ihr Happily Ever After bekommen, ist er dann Konsort von der Vampirkönigin, weil er hat ja eigentlich auch noch das Ding in Kalisch. Aber das gehört ja dann eigentlich Carrion im Endeffekt. Und was ja noch nicht klar ist, wie denn ihr Happily Ever After auch aussehen könnte. Das ist ja schon auch was, wo man sich drüber Gedanken machen muss. Und überhaupt diese ganze Dynamik jetzt mit dem Vampirgedöns. Ich fände es halt mal schön, also ich weiß voll, was du meinst, und ich bin auch echt gespannt, wie sie das macht. Wie du auch sagst, ich sehe halt keinen direkten Konflikt voraus, weil die halt voll viel Konflikt jetzt schon hatten und ja auch schon durchhaben, wo ich mir so denke, also der muss schon gut gemacht sein, weil sonst fände ich es irgendwie schade und einfach nur, damit wir halt einen haben. Weil ich fände es eigentlich mal ganz cool, wenn wir die beiden jetzt gegen das Böse haben.
Das wäre total cool. Ich bin einfach sehr gespannt darauf, was ihr einfällt, um da Spannung zu erzeugen. Außerhalb des groben Konflikts, den wir innerhalb des Worldbuilding haben.
Und ist Malcolm überhaupt richtig tot?
Glaubst du nicht?
Naja, der hat ja noch gesagt, wir sind das Triumvirat. Wenn du einen töten willst, musst du uns alle töten. Und wir wissen ja noch nicht genau, was das bedeutet. Also, wie tot oder nicht tot ist der jetzt gerade? Und wie muss man die anderen noch umbringen? Und inwiefern spielt er für die noch eine Rolle? Wie kann der wieder zurückkommen? I don't know.
Okay. Dadurch, dass Thaddäus nicht mehr unter seiner Macht steht, habe ich gute Hoffnung.
Ja.
Aber ja, dieser Satz, du musst alle drei töten, um einen zu töten, macht natürlich Angst.
Ja, also vielleicht ist er auch tot, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er so nicht so tot-tot ist, im Sinne von, dass er irgendwie wieder zurückkommen kann oder seine Kraft noch, keine Ahnung, in irgendeinem Ding ist oder sowas. Was weiß denn ich? In einem Spiegel oder keine Ahnung, was weiß ich.
Oder in ihr.
Oh Gott, hör mir auf, bitte nicht.
Dass sie jetzt seine Stimmen zwischendurch noch hört.
Nein, oh, es waren schon genug Stimmen und dann noch die wilden Zwillinge.
Die Quicksilberstimme, Kingfishers Stimme.
Das war übrigens noch das mit diesem, wir können jetzt Mind-to-Mind miteinander sprechen.
Ja.
Dachte ich mir so, ja gut, akzeptieren wir jetzt einfach. Müssen wir nicht drüber reden, ist ja gar kein Problem. Kannst du meine Gedanken lesen? Nee, nur wenn du mich direkt ansprichst. Ach so, ja, dann ist ja gar kein Problem. Das wurde
Das ist doch cool.
nicht wieder in irgendeiner Form aufgegriffen. Sie ist nur ganz kurz, ein ganz bisschen, ein Mini-Freakout hatte sie. Ein Mini-Freakout. Und dann so, ja, okay, alles gut, wir haben andere Probleme. Gut, wir nutzen das jetzt einfach für uns. Okay.
Ja, vielleicht hat sie doch die ein oder andere Romantasy gelesen. Was willst du machen?
Vielleicht. Und was auch nie wieder hinterfragt wurde, was auch keinen interessiert hat, ist, dass diese Vampire einfach plötzlich unterm Eis durch konnten bei dem zweiten Angriff, den wir da gesehen haben, und auf der anderen Seite rausgekommen sind. Und da waren alle total überrascht, aber das wurde nachher nicht mehr thematisiert. Ja, wir hatten andere Sorgen, aber trotzdem. Ich frage mich halt, ob das nochmal kommt, ob das nochmal relevant ist. Aber wie kann das jetzt nochmal relevant sein, wenn Malcolm jetzt theoretisch tot ist? Bin ich mal gespannt, ob da nochmal was kommt. Und, wo ich auch gespannt bin, ob da nochmal was kommt, ist zum Autumn Court. Der einmal erwähnt wurde, wo ich dachte, also das muss jetzt schon gut gemacht sein, weil sonst denke ich mir so, hättest du dir auch einen anderen Namen ausdenken können, if you know,
Och,
you
wirklich?
know. Aber da habe ich nachher noch so ein paar Meinungen dazu, das machen wir später ganz zum Schluss.
Okay.
Carrion,
Carrion Swift.
sag du mir mal bitte, damals, als du das gelesen hast, als das noch nicht all over Instagram war, was waren da so deine Gedanken zu Carrion? Wie toll oder nicht toll fandest du die?
Also erst ging das Buch los und sie trifft ihn da in dieser Bar und ich dachte, ah, unser MMC. Dann dachte ich aber, wenn der helle Haare hat, dann passt das nicht mit dem Typ auf dem Cover zusammen. Also wahrscheinlich nicht. Okay, Love Triangle? Was haben wir hier? Und dann macht er so ein paar blöde Sprüche, aber ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da von dem hielt. Und dann geht sie in das andere Land und dann will der ihren Bruder holen. Ich habe so null damit gerechnet, dass er mit Carrion kam. Ich weiß, ich fand es so lustig, weil du hast ja voll damit gerechnet, weil du wusstest, dass er eine große Rolle spielt und so ein beliebter Charakter ist. Ich habe ja null damit gerechnet, dass er den mitbringt. Und dann war der von der ersten Sekunde an so großartig, dass ich die ganze Zeit froh war, dass er da ist. Mir hat ihr Bruder ein bisschen leid getan, der immer noch durstet in der Wüste. Aber das wurde ja auch kurz so, ja, ich habe mich drum gekümmert, dem geht's jetzt gut. Dachte ich, okay.
Das ist nicht mehr im dritten. Der hat jetzt Arbeit, der hat Wasser, chill.
Ich wusste, konnte den halt überhaupt nicht deuten am Anfang. Ich war mir nicht sicher, ob er da die Wahrheit gesagt hat. Ich war mir noch nicht so sicher, ob der nicht so ein Trickster ist. Der kam mir so tricky vor für so lange.
Ja.
Weißt du? Ich hatte nicht dieses Wissen, dass er unser Comic Relief ist, sondern dachte die ganze Zeit, der hat doch irgendwas anderes noch im Schilde oder der hat doch vielleicht mit dem Bruder irgendwas gemacht, dass er jetzt mitgekommen ist, dass er das praktisch dann so geplant hat. Weißt du, dass er praktisch beabsichtigt mit Kingfisher mitgegangen ist und den irgendwie ausgetrickst hat. Und ja, er sagt ja auch, dass er ihr Bruder ist.
Ja.
Aber ich dachte, dass es nicht so zufällig passiert ist und dann platt. Das war ja am Ende auch so, dass er sich da was bei dachte. Aber ich war da so ein bisschen suspicious noch über längere Zeit, fand ihn aber so witzig und war so froh, dass der dabei ist, weil der ja so viel Spaß reingebracht hat. Es war ja jeder Satz ein Treffer, also wirklich.
Der ist echt richtig gut. Und dann droppt er noch so: Ja, wieso fragst du denn dann nicht das Quicksilver einfach mal? Wehe, das funktioniert. Da war sie ja richtig pisst. Hä, wenn das jetzt funktioniert, dann wird er mir das immer vorhalten, dass das seine scheiß Idee war.
Ich fand halt auch, als der in dieser Fey-Welt ankam, ich dachte so, wo nimmt der das Selbstbewusstsein
Ja,
her?
cause he king.
Ja!
His Majesty the King.
So witzig!
Ja,
Ich
herrlich.
dachte, warum sagt, oh, Karin, jetzt lieber mal den Mund halten,
Ja.
warum bist du so mutig?
Bite me. Ja. Ja,
Heftig!
das war richtig cool. Ich war ein bisschen suspicious dann, weil er so, weil es ihn so null gejuckt hat, dass wir hier gerade bei den Fae sind. Gut, er sagt ja dann irgendwann, ach so, aber ich wusste ja, dass die existieren. Das hat mir meine Oma immer erzählt. Das fand ich dann schon auch noch gut. Ich fand es auch so witzig, dass der einfach immer quasi alles vögeln, weil was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und quasi jeder Satz ist ein scheiß Innuendo, so. Ich bin verheiratet. Ah ja, so ein gutes Mann-Frau-Gespann, da wäre ich auch am Start. Sieht ja gut aus, dein Mann. Dann will er zu den Hexen mit.
Am Ende kam ja irgendwann die Frage, wie gehst du eigentlich damit um, dass du jetzt über so viele tausend Jahre immer wieder deine engsten Personen alt werden siehst und dann verlierst, weil die sterben und dann dieser Blick so gedeutet wurde, ja, okay, mit viel Frauen und viel Trinken, ne? Also viel
Ja.
Alkohol und Frauen und so. Und dann denkst du, oh Mann, der
Ja.
Arme.
Ja.
Bin sehr gespannt, wo es mit Carrion hingeht und seiner Zimmerpflanze.
Seine Zimmerpflanze. Das war auch gut. Das war richtig gut. Wie er dann auch in diesen Raum reinkommt, so, oh, kalt hier, nachdem die sich ja gerade anzanken mit Danja. Und dann rennt so, what's with the fucking plant? Ah, die sah süß aus. Und irgendwie dachte ich, der ist bestimmt kalt draußen. Also habe ich sie mitgenommen.
Voll schön. Und den Fans fällt sowas auf.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit der Pflanze noch irgendwas ist und es nicht einfach nur ein scheiß Grünzeug ist, das er mitgenommen hat, weil es kalt war. Ja, wie du gesagt hast, ich wusste ja, dass er kommt. Deswegen dachte ich, entweder wir gehen jetzt alle wieder in die Menschenwelt zurück. Aber als dann klar war, Kingfisher geht jetzt ihren Bruder holen, war mir sofort klar, nee, der kommt mit Carrion wieder. Irgendwie müssen die ja zusammenfinden. Durch diesen ganzen Hype habe ich mir zwischendrin gedacht, Leute, wo nehmt ihr den Hype her? Also dieser Typ ist super witzig, definitiv. Aber der kommt, ja, gut, okay, gegen Ende kommt er ein bisschen öfter vor, aber der kommt ja gar nicht so viel vor. Und da, glaube ich, hätte ich ihn auch besser gefunden, hätte ich nicht gewusst, dass sie ihn alle so lieben. Einfach, weil ich dadurch halt wieder mehr, mir mehr erwartet hatte. Aber toller Typ.
Ach, das ist so schade mit Hype-Büchern, weil das ein Charakter war, den ich wirklich nicht vergessen habe und dessen Namen ich mich erinnern konnte und wusste auch, oh mein Gott, das war super witzig, wenn der dabei war, die Sachen, die der gesagt hat, die Sachen, die der sich getraut hat zu sagen, dass sich das total gelohnt hat.
Ja, ich fand's auch super. Also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Normalerweise versuche ich das ja gar nicht. Aber es passiert ja automatisch, wenn der so präsent ist online, dass
Klar.
ich davon ausgegangen bin, dass der halt auch super präsent ist im Buch.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Aber ja, ich glaube, da wird auch noch richtig viel kommen mit dem. Also, I'm happy.
Bisher sind es halt diese lustigen Nebenkommentare. Das ist ja nachher auch nicht das ganze Buch. Das ist ja auch nicht die Welt.
Ja.
Na klar, kriegt man da total hohe Erwartungen, wenn die das zweite Meme Carrion Swift ist.
Ja.
Nein, aber ich fand's witzig. Ich weiß ja nicht mal, ob für den überhaupt geplant war, jetzt noch so eine riesige Rolle zu schreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht jetzt noch mal eine größere Rolle hat, weil er so ein Fanliebling ist. Aber am Ende war ja seine Rolle in diesem Buch einfach dieser große Reveal am Ende.
Ja.
Und dass wir da überhaupt nicht mitrechnen. Und das hat sie so gut gemacht. Das heißt, es kann ja auch sein, dass seine Zeit auch einfach gekommen ist.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist ja jetzt Thronerbe auf den Thron, den eigentlich gerade Bellicon noch beansprucht.
Ja. Natürlich, aber generell ist es ja so, dass es auch sein kann, dass er jetzt einfach irgendwo anders hingeschickt wird und dann vielleicht die ganze Zeit auch gar nicht da ist. Also ich meine, dass er ja vielleicht auch andere Aufgaben hat. Warum muss er dann als Thronerbe jetzt mit der Vampirkönigin und Kingfisher da irgendwo im Winterland rumchillen, weißt du? Das meine ich
Ja,
nur,
okay. Ja,
dass
das
ich
stimmt.
kann mir vorstellen, dass er jetzt eine größere Rolle bekommt, einfach weil er so ein Fanliebling ist, aber dass er vielleicht auch einfach nur geplant war, als wir haben jetzt Carrion hier dabei und dann machen wir am Ende dieses große Boom und überraschen alle mit was, womit sie nicht gerechnet haben. Also ich bin sehr gespannt, wo es mit dem hingeht und
Ja,
ob
ich
der
auch.
wirklich Teil dieser großen Found Family ist oder ob er einfach gerade Mittel zum Zweck war, um für diesen Reveal.
So doll, wie sie ihn als Comedic Relief Charakter aufgebaut hat, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass er so gar nicht mehr da ist. Und durch seine Rolle glaube ich schon, dass er irgendwie wichtig werden wird. Ob das jetzt aus der Ferne oder aus der Nähe ist, ja, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich könnte mir aber schon sehr gut vorstellen, dass die jetzt quasi zusammenarbeiten, um eben gegen Madra und Bellicon noch zu kämpfen und ihn da dann schon auch entsprechend einsetzen. Der wird ja auch Magie haben, von der wir noch nicht wissen, was.
Ja, stimmt. Weiß er selber was?
Bestimmt. Er kann ja auch viel mehr, als er tut, ne? Also zum Schluss konnte er ja plötzlich voll gut kämpfen und davor hat er immer so getan, als ob er es nicht kann. Was er ja musste, sonst hätte es ja nicht gepasst zu dem, der er eigentlich sein soll.
Stimmt. Oh, es kam mir einfach genau an der richtigen Stelle.
Ja.
Seine Offenbarung.
Glaubst du denn, dass wir, weil wir es gerade von Matra und Bellicon hatten, Matra ist ja wieder in den Quicksilverpool gegangen. Glaubst du, dass wir nach Silverin zurückgehen?
Ich glaube ja.
Me too. Weil mindestens um Hayden und Elroy zu holen.
Auf jeden
Oder
Fall.
ihnen die Möglichkeit zu geben, zu kommen.
Auf jeden Fall.
Und wer übernimmt denn dann die Herrschaft über Silverin, wenn sie Madra umbringt? Ne? Da muss ja dann auch irgendwas geregelt werden. Vielleicht wird sie nachher dort die Königin. Ich habe mir nämlich auch noch überlegt, sie soll ja jetzt Vampirkönigin werden, aber sie will das aktuell nicht. Und ich frage mich halt, ob sie es irgendwie hinkriegen, dass nicht sie Vampirkönigin wird, sondern dass sie Teladeus quasi zum Vampirkönig machen. Und dass sie dann vielleicht nachher, habe ich mir jetzt gerade so gedacht, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn Madra dann tot ist, dass sie zumindest hilft, Silverin neu zu ordnen.
Das wird sicherlich eine ihrer Ziele sein und Aufgaben. Das wird in irgendeiner Form passieren, dass die da alle an Wasser angeschlossen werden.
Ja.
Gab es noch andere Charaktere, die du mochtest?
Ich mochte eigentlich quasi alle Charaktere. Ich fand, sie hat es sehr gut gemacht, die Leute zu schreiben. Ich fand Loras super, der hat ihr ja bei 2, 3 Bier alle seine Geheimnisse erzählt.
Ja.
Und ihr auch gesagt, wie das funktioniert mit dem Beißen beim Sex und so, was ihm super unangenehm ist. Das fand ich so süß. Darüber spricht man eigentlich nicht in Polite Company. Und ich so, oh, Lore, you're so cute.
Potenzial, eine gute Found Family zu werden.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich die alle total interessant finde, auch so ein Char also auch so ein Charakter wie Danya.
Da bin ich ja mal gespannt. Also aktuell kann ich sie nicht brauchen, aber ich bin mir sicher, dass Kelly da einen Plan für hat. Und es fehlen ja auch noch jede Menge Wölfe. Also es sind ja nur 4 von 8. Wo sind die anderen alle? Die Gruppe um Kingfisher. Kingfisher hat dieses Wolf-Tattoo und auf der Rüstung von Renfis und ich glaube auch Loreth auf jeden Fall. Bei Danya bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bestimmt auch gibt es auch diesen Wolf. Und Loreth schnitzt ja nachher auch einen Wolfkopf für dieses Schwert, das dann seins wird, das eigentlich mal Danyas war, das sie kaputt gemacht hat und das dann neu geschmiedet wird. Dafür schnitzt er den Wolfkopf. Die Gruppe an Fey Warriors um Kingfisher sind Wölfe. Die nennen sich so, wurden schon immer so genannt. Wo das genau herkommt, wissen wir nicht. Aber die heißen Lupoproelia. Und da gehören eben Loreth, Danya und Renfis dazu. Und insgesamt sind es aber 8 mit Kingfisher. Das heißt, es gibt oder gab noch 4 andere Wölfe, von denen wir noch nichts wissen. Zumindest nicht am Ende von dem Buch.
Cool.
Ja. Ich muss aber sagen, dieses Thema mit dem Beißen, weil wir es gerade davon hatten, dieses Vampire beim Sex beißen und so, beziehungsweise Fae ja auch, weil das Einzige, was von denen ihrem Vampirfluch quasi noch übrig geblieben ist, ist Beißen beim Sex. Und dann können sie da so ein bisschen trinken, aber müssen, und dann macht es den Sex unfassbar gut.
Unfassbar gut.
Ja, und er wird so hart wie noch nie zuvor. Also er beißt immer sie, glaube ich.
Ich frage mich, ob das erstrebenswert ist.
I don't know. Er sagt ja eigentlich auch nein. Und dazu habe ich noch eine Meinung. Ja, weil die trinken ja dann Blut. Es ist aber in dem Sinne gefährlich und auch so ein bisschen verpönt, weil die sich da auch drin verlieren können. Also man muss dann schon sehr willensstark sein, da wieder aufzuhören. Und ich war super pisst auf Ceres, als sie ihn quasi nötigt, sie zu beißen bei den ihrem zweiten Mal Sex. Weil die sind ja dann in Ballard, da wo seine Mama herkommt. Dann ist sie bei ihm im Bett, weil es ihm nicht so gut ging. Dann schlafen die und am nächsten Morgen wachen die auf und haben dann direkt Sex, ohne zu reden, außer Mind-to-Mind. Da finden sie raus in der Session, dass sie Mind-to-Mind reden können. Und dann haben sie Mind-to-Mind diese Unterhaltung, wo sie sich quasi so gegenseitig Dirty Talk-mäßig machen. Und dann sagt sie zu ihm, Bite me. Und dann sagt er eigentlich nein. Und dann, finde ich, nötigt sie ihn so ein bisschen dazu, das zu machen. Und das fand ich einen ziemlichen Scheiß-Move, ehrlich gesagt. Am nächsten Tag hat sie ja diese Handtattoos, dann reden die darüber und sie hat ja vom ersten Mal Sex diesen Vogel hier so irgendwo beim Schlüsselbein oder so. Und dann zeigt sie ihm das und meint, aber das kannst du nicht zurücknehmen. Da ändert sich voll die Stimmung bei denen und er so sagt, nein, das kann er nicht zurücknehmen und es tut ihm auch leid. Und sie denkt erst, er redet über das Tattoo und nachher vorm Spiegel checkt sie, dass er die Bite Marks meint, die da direkt daneben waren. Und das fand ich ziemlich uncool von ihr, ehrlicherweise, weil sie hat es gerade erst gelernt und Loras sagt noch, vielleicht redest du mal mit dem Typ darüber, der dich beißen will. Sie haben da nie wieder drüber geredet, sie hat nicht mit ihm darüber gesprochen, sie weiß eigentlich gar nicht so viel davon, sie weiß nicht, wie er dazu steht und nichts. Und in dem Moment sagt sie dann zu ihm, mach das, und dann sagt er nee und sagt noch, I can't, und dann sagt sie quasi noch bestimmter, bite me, und dann macht er es quasi. Und das fand ich ziemlich assi, ehrlich gesagt. Fand ich nicht lustig. Und wenn es andersrum gewesen wäre, wäre das Fandom ausgeflippt. Findest du nicht?
Doch, auf jeden Fall. Nein, finde ich total wichtig, das anzusprechen, dass Consent in beide Richtungen wichtig ist.
Und ich glaube, sie hat es gar nicht versucht, so zu schreiben, sondern sie hat quasi versucht zu schreiben, dass er ihr das vielleicht nicht.
Ihr das nicht zumuten will oder ihr nicht antun will.
Ja, genau. Und nicht will, dass sie über das überstürzt, weil sie sagt dann nämlich auch noch so, bite me, do it, I want it. Und dann sagt er, I can't. Und dann sagt sie, all caps, bite me. Und dann macht er es. Und dann denke ich mir, nee, I'm sorry. Nein. Weil wenn er sagt, I can't, also das davor, dass sie nochmal sagt, I want it und ihn versucht zu versichern, okay, da gehe ich noch mit. Aber wenn er dann nochmal sagt, ich kann nicht und sie dann sagt, mach's trotzdem, da war ich dann raus. Fand ich nicht cool. Mein poor Baby Fischer.
Nein, total verständlich.
Und danach, bei diesem, sie haben ja dann noch einmal Sex danach, auch wieder in Ballard, wo diese Szene ist mit den I'll introduce you to all seven gods, wo sie quasi die ganze Nacht durchvögeln.
Oh
Und da
Gott.
sagt sie am nächsten Tag, dass seine Zähne were nowhere to be found. Also, dass er nicht mal annähernd versucht hat, sie zu beißen, sie da gar nicht mehr auch nur in die Richtung gegangen sind. Und das fand ich auch very telling. Und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass es da nochmal angesprochen wurde, hoffe ich, dass das nochmal Thema wird und die das vielleicht nochmal aufarbeiten. Und dann komme ich auch klar damit. Aber so finde ich es gerade not cool.
Ja, oder wir haben halt die blöde Situation, dass es in dem Sinne nochmal Thema wird, weil sie ja jetzt auch Zähne hat
Ja.
und das dann halt okay ist, weil sie jetzt beide ja da rumbeißen können.
Wobei. Das habe ich mich noch gefragt, weil Loras sagt es so, dass der Male immer beißt. Wobei das natürlich bei den Fae ist und da sie ja jetzt halb Vampir ist, wie das bei den Vampiren ist, wissen wir ja noch nicht. Und das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob wir dann im nächsten Buch eine Szene bekommen, wo sie ihn beißt.
Also auf meiner Bingo-Card ist das.
Auf meiner auch.
Und dass sie ihn 100 pro beißen wird.
Aber sie muss das ja irgendwie hinkriegen, ihn zu beißen, ohne ihm dieses Vampirgift einzuflößen. Das muss er auch erstmal lernen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Gut, sie ist halb Fee, halb Vampir, die kann alles. Aber sie müsste das ja auch noch lernen.
Ja, die wissen ja auch noch nicht mal, ob sie Blut braucht überhaupt.
Ja.
Bin sehr gespannt, was das bedeutet. Halb Vampir, halb Fae.
Nobody knows. Gottes
Aber
Chaos.
Immortal Lifespan.
Of course.
Check.
Ja, die musste ja irgendwie kommen. Ich habe mich unterwegs mal gefragt, ob die Götter wieder zurückkommen, jetzt wo es quasi wieder echte Mates gibt und God-Bindings und so. Aber ich glaube, das hat sich erledigt mit der Unterhaltung zum Schluss, Miss Saris. Aber who knows?
Ich fand es so unmöglich, dass die beiden Göttersonnen da sie als erstes fragen, wie Kingfisher am Bett ist. Also sorry, aber.
Das fand, also die zwei fand ich auch crazy.
Mind your own business.
Wo die dann auch noch meinten so, Wir wollten ihn ja schon auch längst mal für uns haben, aber Papa hat es immer verboten. Und Zareth sagt ja nachher auch als Grund dafür, dass er Kingfisher nicht tötet, dass der einzige Grund für ihn ist quasi, meine Töchter wären heartbroken. Gut, stehen die Töchter so dolle auf Kingfisher.
Haben die so einen Celebrity Crush?
Also ich finde es richtig cool, weil sie hat ja zum Schluss total viel aufgemacht, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, in welche Richtung wir gehen können. Ist die Frage, wie läuft es mit der Vampir-Queen? Ist Malcolm wirklich tot? Wie läuft es mit Carrion und so? Also meine Theorien haben wir, glaube ich, alle abgedeckt. Ich gehe safe davon aus, dass Ren und Lainey irgendwann zusammenkommen und dass mit Loras und Ishabal irgendwas läuft.
Ich hoffe. Gab es denn noch Momente, wo du sagst, das sind so Lieblingsmomente aus dem Buch? Weil ich zum Beispiel, wenn ich das frage, es ist ja wirklich schon lange her bei mir und ich habe die Handlung jetzt relativ präsent, durch deine Nachrichten, durch zwei Recap-Podcasts, die ich mir angehört habe, sehr hilfreich, durch Posts, die ich mir angeguckt habe, um nochmal mich zu erinnern, wer wie heißt. Aber es gibt so zum Beispiel den Moment, indem sie das Schwert schmiedet, was dann Lorath bekommt, und er singt und ihm dann dieser Song genommen wird, das ist eine Szene, an die kann ich mich noch richtig gut erinnern.
Ja.
Ich fand das sehr emotional und irgendwie total schön.
Ja, fand ich auch. Auch, dass Fischer da draußen sitzt und da ja dann Nordlichter sind und so. So
Ja.
cool. Ja, das war eine richtig, richtig gute Szene. Das hat man auch richtig mitgefühlt. Hast du noch Lieblingsmomente, bevor ich meine sag?
Ja, woran ich mich auch immer noch erinnern konnte, ist, dass Carrion Swift sein Schwert Simon nennt.
Da musste ich auch so lachen.
Das war auch noch richtig präsent bei mir.
Es ist auch ein guter
Und ich
Moment.
dachte, wie großartig, die haben diese ganzen krassen Namen, die irgendwelche krassen Bedeutungen haben. Der sagt, I think it's Simon.
Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, war das wirklich so oder sagt er das nur, weil das quasi zu Carrion Swift passen würde? Und wenn er jetzt was anderes machen würde, dann wäre das ja irgendwie suspicious, so Carrion Dianthus quasi.
Der ist ja total jung gewesen, als er darüber gegangen ist. Und der weiß ja alles, was er über die. Er ist ja Carrion Swift. Weißt du,
Ja, das
alles, was er
stimmt.
über die Fae weiß, hat er nur aus Büchern. Und diese Familie, die da für ihn zuständig war, um ihn zu beschützen, um ihn zu begleiten, kennen ja auch keine Fae persönlich. Das heißt, eigentlich weiß er ja auch einfach überhaupt nicht so viel, außer was er aus seinen Büchern weiß. Aber hat er sonst nie mit Fae zu tun gehabt. Und deswegen fand ich schon einen richtig guten
Ja.
Carrion-Move, weil der ist einfach ja eine Fae, eine ganz andere Fae.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Mit einem ganz eigenen Background.
Ja.
Ich frage mich auch, wie der in der Lage sein wird, ein König zu sein,
Ja.
wenn der sein Wissen nur aus so ein paar Büchern hat. In allen Fantasy-Büchern gibt es ja diese riesen Bibliotheken. Immer. Die werden ja oft erwähnt, die werden oft besucht. Es gibt Tausende voller Bände voller Wissen, oft in vielen verschiedenen Sprachen, die man nicht versteht. Und Carrion hat ja nur ein paar Bücher zur Verfügung, die man ihm mitgebracht hat. Ich bin sehr gespannt, inwiefern er dadurch lernen konnte, wie man ein Volk führen kann
Ja.
oder wie man König sein kann. Aus so ein paar Büchern nur in seiner Wüstenstadt.
Ja, wo er Schmuggler war.
Ja. Und sich viel mit Frauen und Alkohol vergnügt hat.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob er noch ein Love Interest bekommt.
Ja.
Und wie viele.
Und es stimmt.
Ja, ich habe meine Lieblingsmomente, glaube ich, schon erzählt. Also das in Ballard, wo es ihm nachts nicht gut geht.
Ja.
Und der Morgen nach diesem Maid Reveal, den fand ich richtig gut. Und der ist mir auch sehr präsent geblieben. Und der Moment, wo sie ihm eine reinhaut, ganz am Anfang, den fand
Ach,
ich super.
schön. Richtig gut. Da erinnern wir doch uns doch gerne dran.
Genau. Ja, und dann habe ich hier noch eine Handvoll Sachen, die mir immer wieder so ins Gesicht gesprungen sind zum Thema Akota. Also für alle, die Akota nicht gelesen haben und da gar nichts zu wissen wollen, dann dürft ihr jetzt ausmachen und beim nächsten Mal gerne wieder vorbeihören. Ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast. Und ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich inzwischen alles mit SJM irgendwie automatisch vergleiche, weil es auch so meine ersten großen Romantasy-Bücher waren. Aber mir geht es voll oft so, dass ich was lese und denke so, ah ja, das ist wie das und das in Akuta. Ah, das ist wie das und das in Akuta. Und es passiert mir so oft und hier waren es echt viele Sachen, wo ich dachte so, wow, krass.
Aber in dem Sinne, dass sie es geklaut hat?
Ich will ihr das überhaupt nicht unterstellen, aber mir fällt es halt dann sofort auf, ne? Das ist was, was, glaube ich, oft passiert ist, das mit dem Maid-Sein wird durch jemand anders revealed, dann gehen wir zurück und besprechen das. Dann passiert so ein riesengroßer Reveal, wo dann ganz viel rückwirkend deutlich gemacht wird, warum ich das damals gesagt habe, warum ich das zu dir gesagt habe, warum ich dich so nenne und so. Dann hast du auch diese 110 Jahre lange in Gefangenschaft gelitten, statt 50 Jahre Under the Mountain, so. Übrigens haben wir vorhin gar nicht drüber geredet. Malcolm nennt ihn immer My Love.
Oh, ekelhaft.
Super cringe. Dann haben wir natürlich jetzt die Situation Human turned Fae. Dann, what the fuck was that with the Autumn Court? Es gab keinen Winter Court, es gab keinen Spring Court. Es wird nur ganz zum Schluss irgendwann mal was gesagt von allen Courts. Kriegen wir jetzt die anderen Courts auch noch? Also mal gucken. I don't know. Aber ich hatte das so die ganze Zeit und ich versuchte es immer eigentlich abzustellen oder zu sagen, ja, okay, ist halt eine Kleinigkeit, hat sie ja auch nicht erfunden. Aber wenn das mehrere Sachen in der gleichen Story sind, dann fällt mir das halt immer auf. Und wie gesagt, ich will niemandem unterstellen, dass das geklaut ist. Und ganz ehrlich, auch SJM hat es ja nicht erfunden, ne? Sonst würden wir alle von Tolkien klauen hier. Aber wenn es mehr als so zwei, drei Sachen sind, finde ich es halt auffällig und dann finde ich es einfach für die Leserschaft, diese ganze, das Fandom halt manchmal ein bisschen schwierig. Weiß nicht. Also ja, jetzt auch nicht dramatisch, aber es ist halt immer was, was mir auffällt.
Okay. Das ist ja der Grund, warum der erste Lady of Darkness so viele schlechte Goodreads-Rezensionen hat, ne?
Warum? Weil es so viel
Dass viele
parodiert.
sagen, das können sie nicht lesen, weil das ja komplett Throne of Glass kopiert ist.
Ah.
Es gibt halt Fae und unsere FMC ist eine Assassin und mega badass. Ja, es gibt halt auch Courts, Fire Court und so. Ach, es entwickelt sich ja so anders, aber die Leute können da nicht drüber hinweg. Eine Szene zum Beispiel, unsere FMC ist auch so musikverliebt und spielte auch irgendwie so das Piano und erinnert sich an eine Aufführung, in der sie irgendein bestimmtes Lied und dann will sie es nachspielen. Das ist halt so exakt Selena. Und das hat mich beim Lesen an dieser einen Szene mit der Musik, dachte ich, nein. Das hättest du rauslassen müssen.
Ja, und das ist ja das, was ich meine mit dem Autumn Court. So ist ja alles
Ja.
fein und das mit den Maids und das alles andere ist ja egal, aber dann nenn es doch einfach anders. Außer es wird jetzt noch in irgendeiner Form super wichtig, dass das so heißt.
Ja, genau, ja.
Ja, das heißt als nächstes die Kingfisher POVs wollen es lesen, ne? Und dann Brimstone.
Und dann Brimstone. Man findet die meisten Kapitel auf ihrer Website.
Genau, drei sind auf ihrer Website.
Und zwei weitere schwirren in verschiedenen Deluxe-Special-Editionen da draußen rum. Einmal Waterstones und einmal die allgemeine Deluxe-Edition.
Genau.
Die mit den silbernen Seiten.
Da kommt man dann ran, wenn man weiß, wie man rankommt.
Wenn man weiß, wie man googelt.
Genau. Wer gut googeln kann, findet alles.
Genau. Und dann hören wir uns zu Brimstone wieder. Wir werden jetzt fleißig lesen. Und uns dann an gleicher Stelle wieder treffen.
Genau. Und dann wünschen wir euch auch fröhliches Lesen, würde ich mal sagen.
Ja, viel Spaß mit Brimstone.
So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Book-Besties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.